NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl. Guten Abend und willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen. EU-Kommissionspräsident Juncker bricht sein Schweigen und spricht über die Luxemburger Steuersparmodelle. Erfolgreich gelandet ist das Minilabor der Rosetta-Sonde auf dem Kometen. Die Bundesregierung stellt das Anti-Doping-Gesetz vor, dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Und die USA und China mit erstaunlichen Klimazielen. Zu unserem ersten Thema, und da wird einmal mehr klar, wie stark der Krieg der islamistischen Terroristen im Nahen und Mittleren Osten von Europa aus unterstützt wird, vor allem auch von Deutschland aus. Denn hier gibt es zahlreiche Salafisten, die bereit sind, mit aller Gewalt gegen Andersdenkende vorzugehen. Und die Terroristen des Islamischen Staates, kurz IS, bei ihrem Krieg in Syrien und im Nordirak zu unterstützen. Heute früh hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen mehrere Wohnungen durchsucht und mutmaßliche Salafisten festgenommen. Martin Schütz mit Einzelheiten.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière lobt den Polizeieinsatz gegen ein salafistisches Netzwerk in Nordrhein-Westfalen.
Mich freut, dass es zu solchen Verfahren kommt, weil jetzt gegen diese Burschen vorgegangen wird.
Die Polizei hatte am Morgen 9 Männer festgenommen, denen vorgeworfen wird, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Eine konkrete Anschlagsgefahr in Deutschland habe allerdings nicht bestanden, teilte die Kölner Staatsanwaltschaft mit. Die Männer sollen Terrorkämpfer in Syrien mit Geld unterstützt haben, das sie durch Spenden sammeln und Einbrüche beschafft hatten, sagt Burkhard Freier, der Leiter des NRW-Verfassungsschutzes.
Es ist ein Sumpf, der ausgetrocknet worden ist, ein ganz erheblicher Sumpf. Aber hier haben wir einen Sumpf trockengelegt, der mit sehr vielen auch Straftaten versucht hat, Spenden zu sammeln und der sehr offensichtlich versucht hat, Syrienkämpfer zu unterstützen.
Zwei der Festgenommenen sollen zudem für die Terrororganisation IS geworben haben. Mindestens 3 Männer aus Deutschland sollen sich aufgrund der geleisteten Unterstützung terroristischen Gruppen in Syrien angeschlossen haben. Der NRW-Verfassungsschutz beobachtet die Gruppe seit über 1,5 Jahren. Verdeckte Ermittlungen gegen die Gruppe liefen seit Mai 2013, erklärt Burkhard Freier.
Alle Personen, die heute eine Rolle gespielt haben, sowohl bei denen die Durchsuchungen durchgeführt worden sind, als auch die festgenommen worden sind, sind alles salafistische Extremisten, die sowohl Polizei als auch Verfassungsschutz kennen und beobachten. Und einige der Personen haben auch einen strafrechtlichen Vorlauf.
Die 9 mutmaßlichen Islamisten sollen auch Kontakte in andere Bundesländer unterhalten haben.
Sie sind auch über Nordrhein-Westfalen hinaus aktiv gewesen, also Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Auch da kamen welche her. Man darf sich nicht vorstellen, dass es eine geschlossene Gruppe, ein Verein, sondern lose Netzwerke, die ein Ziel haben, nämlich Kämpfer in Syrien und im Irak zu unterstützen.
Ein Verdächtiger ist nach Angaben der Kölner Staatsanwaltschaft bereits an die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe überstellt worden. Ein weiterer soll morgen nach Karlsruhe gebracht werden.
Kaum war Jean-Claude Juncker als neuer Präsident der Europäischen Kommission installiert, machte er Schlagzeilen, aber sehr negative. Zahlreiche Medien haben in der vergangenen Woche über die Modelle berichtet, mit denen ausländische Konzerne in Luxemburg ganz legal Steuern sparen oder komplett vermeiden können. Juncker war fast 20 Jahre lang Finanzminister und Premierminister des Großherzogtums gewesen. Er wird für die Steuersparkonstrukte verantwortlich gemacht, unter denen etliche EU-Staaten zu leiden hatten. Eine Woche lang hat Juncker nun geschwiegen und jetzt hat er gesprochen vor den Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Kai Küstner hat die Rede Junckers für uns beobachtet.
Der Applaus war auch mit einigen Buhrufen versetzt, kurz nachdem Jean-Claude Juncker im EU-Parlament zu den umstrittenen Steuersparmodellen seines Heimatlandes Stellung genommen hatte.
La loi fiscale.
Die Gesetze wurden immer eingehalten, mir sind keine illegalen Praktiken bekannt.
Illegal, ne me connu.
So verteidigte Juncker vor den Parlamentariern die Steuertricks des Landes, dessen Regierungschef er seit Mitte der 90er Jahre bis 2013 war. Fast eine geschlagene Woche tauchte Jean-Claude Juncker ab. Alles, was da an Fragen eigentlich auf ihn selbst einprasseln sollte, ließ er von einem Kommissionssprecher abfangen.
Also das war ohne jeden Zweifel ein Fehler. Aber die schlimmsten Fehler passieren nie aus böser Absicht,
gab der neue Kommissionschef zu, der nach langem Schweigen selbiges dann gleich zweimal brach. Erst vor den Journalisten, dann vor dem EU-Parlament. Er versuchte dabei, auch Vorwürfen zu begegnen, da müsse ja nun in Zukunft Juncker gegen Juncker ermitteln. Denn er ist Chef genau der Behörde, die da aufklären soll, ob sein Heimatstaat gegen EU-Regeln verstoßen hat.
Das ist nicht so, dass ich da ungebührlichen Einfluss nehme. Er wollte, weil dies wäre mit einem massiven Autoritätsverlust als Präsidenten innerhalb der Europäischen Kommission verbunden.
Mächtig unter Druck geraten, versuchte Juncker auch, die Flucht nach vorn anzutreten und kündigte an, nun ein Gesetz gegen Steuerflucht vorantreiben zu wollen. Jede Regierung, die Steuerabsprachen mit Konzernen trifft, wird die anderen Mitgliedstaaten darüber informieren müssen, im Rahmen eines automatischen Informationsaustausches. Damit soll die Steuerpraxis in der EU also durchsichtiger und leichter durchschaubar werden. Nichts als ein leicht durchschaubares Ablenkungsmanöver sei das, wenden Juncker-Kritiker bereits ein. Wohl kaum jemand bestreitet, dass einer der mächtigsten Männer in Europa gerade einmal ein paar Wochen im Amt bereits angeschlagen ist.
We have already a lame duck in Washington. It's not necessary to make a lame duck here.
Wir haben schon eine lahme Ente in Washington. Wir können uns nicht auch noch eine in Europa leisten, befand der liberale EU-Parlamentarier Verhofstadt mit Blick auf den politisch ebenfalls arg geschwächten US-Präsidenten Obama. Die sogenannten Luxemburg-Leaks setzen Juncker zu. Er war Regierungschef in dem Zwergstaat, als zahlreiche Firmen, den Berichten zufolge, mit Steuersparmodellen dorthin gelockt wurden. Von einem Rücktritt allerdings ist derzeit keine Rede.
Wir trauen Jean-Claude Juncker zu, dass er die Themen, die am Tisch liegen, für die Bürger in Europa löst und anpackt.
Befand der Chef der stärksten Fraktion im EU-Parlament, der Fraktion der Konservativen, Manfred Weber. Weil auch die Sozialdemokraten zu ihm stehen, hat Juncker von der Seite erstmal nichts zu befürchten. Und die deutsche Kanzlerin hat ihm gerade auch nochmal das Vertrauen ausgesprochen. Aber seinen Start in den neuen Job dürfte sich Juncker anders vorgestellt haben.
Also die Bundesregierung steht zu ihm, sie hat Vertrauen in Herrn Juncker, so sagte es heute die stellvertretende Regierungssprecherin Wirz. Um Vertrauen geht es auch in dem Gutachten, das die sogenannten Wirtschaftsweisen der Kanzlerin heute übergeben haben. Mehr Vertrauen in Marktprozesse ist der Titel der Analyse, die die 5 Sachverständigen vorgelegt haben, mit deutlicher Kritik an der Wirtschaftspolitik der schwarz-roten Regierung. Näheres von Marita Knipper.
Der Start in das Jahr 2014 war überraschend gut, doch seit dem Sommer trübt sich die Konjunktur ein. 3 Gründe macht der Sachverständigenrat dafür verantwortlich: die Russland-Krise, die ungünstige Lage im Euroraum und an dritter Stelle vermutet Christoph Schmidt, der Vorsitzende des Sachverständigenrats der Bundesregierung.
Es liegt nahe, die Frage zu stellen, ob nicht durch Vertrauenseffekte der von der Bundesregierung eingeschlagene Kurs ebenfalls eine gewisse Rolle gespielt hat.
Zum Vertrauensverlust zählen die Gutachter einige umstrittene wirtschaftspolitische Entscheidungen der Bundesregierung. Zum Beispiel die Einführung des flächendeckenden Mindestlohns und das Rentenpaket mit der erweiterten Mütterrente. Noch sind die Geschenke des Rentenpakets finanziell nicht spürbar, aber bald. Dann, so prognostiziert der Vorsitzende des Sachverständigenrats Christoph Schmidt, entsteht das folgende Szenario.
Dass man mit großer Geschwindigkeit auf eine Wand zufährt. Irgendwann wird man da mal dran stoßen, dran knallen. Man müsste jetzt bremsen. Sprich, man müsste sich überlegen, wie man zum Beispiel die Lebensarbeitszeit in den Jahrzehnten 2030 bis 2060 der gestiegenen Lebenserwartung anpasst.
Gegen den Mindestlohn sind die Sachverständigen im Verhältnis 4:1. Der Vorsitzende Christoph Schmidt sagt, ökonomisch gehe der flächendeckende Mindestlohn zu Lasten von Niedrigverdienern, von denen viele mittelfristig ihre Arbeit verlieren würden, weil sie zu teuer sind. Wenn das einträfe, sollte man den gesetzlichen Mindestlohn wieder abschaffen.
Man muss bereit sein, darauf zu verzichten, wenn es sich deutlich zeigt. Die Krux ist dabei allerdings, dass sich, weil ein flächendeckendes Instrument nur schwer in seiner Wirkung abzugreifen ist, empirisch, dass es sich vermutlich nicht leicht isolieren wird lassen, was genau der Mindestlohn jetzt tatsächlich in Anführungsstrichen anrichtet.
Wie nicht anders zu erwarten, protestierten die Gewerkschaften umgehend gegen diese Auffassung. Stefan Körzel, Vorstandsmitglied im DGB, hält das Mindestlohn-Mantra der Wirtschaftsweisen für absurd. Die Linke Sarah Wagenknecht fordert deren Ablösung. Selbst Kanzlerin Angela Merkel, der das Gutachten am Mittag überreicht wurde, konterte direkt:
Es ist nicht ganz trivial zu verstehen, wie ein Beschluss, der noch nicht in Kraft ist, jetzt schon eine konjunkturelle Dämpfung hervorrufen kann. Aber auch damit wollen wir uns sozusagen konstruktiv befassen. Und ich glaube, die Bundesregierung wird noch eine Vielzahl von Maßnahmen ergreifen, die auch wirtschaftlich uns weiter nach vorne bringen.
Dazu gehören sicher auch die Anregungen, die der Sachverständigenrat gibt, was öffentliche und private Investitionen angeht.
Soweit der Bericht von Marita Knipper. Wir alle bewundern sie, sportliche Höchstleistungen, unglaublich, was Athleten können und wie sie bei internationalen Wettbewerben abschneiden. Und doch, nicht selten folgt auf den Jubel die Ernüchterung, wenn nämlich herauskommt, dass der Sportler gedopt war, mit Aufbaupräparaten, Medikamenten oder sogar Eigenblut. Dem Doping will die Bundesregierung nun einen Riegel vorschieben, per Gesetz. Einen entsprechenden Entwurf haben Bundesinnenminister de Maizière und Justizminister Maas nun vorgestellt. Aus Berlin Volker Schaffranke.
Die Botschaft der Bundesregierung ist eindeutig. Doping hat dem Spitzensport nichts verloren. Bisher konnten zwar die Hintermänner von Doping strafrechtlich verfolgt werden, die dopenden Sportler aber nicht. Begründung: Selbstschädigung sei nicht strafbar. Justizminister Heiko Maas machte klar, für ihn war das bisher nicht nachvollziehbar.
Dieses Gesetz ist ein Statement für den sauberen Sport und eine Kampfansage an die Doper im Spitzensport.
Und diese Kampfansage hat es in sich. Wer als Spitzenathlet verbotene Substanzen besitzt oder sie einnimmt, um sich im Wettbewerb Vorteile zu verschaffen, dem drohen empfindliche Geldstrafen oder bis zu 3 Jahren Gefängnis. Auch wer sehr kleine Mengen an Dopingmitteln besitzt und damit seine Leistung zu steigern, macht sich strafbar. Allein dafür drohen 2 Jahre Knast. Sportminister Thomas de Maizière betonte, der Spitzensport werde durch Steuergelder unterstützt und gefördert. Wer verbotene Substanzen nutze, schade der Allgemeinheit.
Wenn Steuergelder in den Spitzensport fließen, dann haben wir alle einen Anspruch darauf, dass der Spitzensport ohne manipulative Einflüsse fair durchgeführt wird.
Mit noch härteren Strafen müssen Dopingärzte oder diejenigen rechnen, die Mittel verabreichen oder damit handeln. In besonders schweren Fällen drohen Gefängnisstrafen bis zu 10 Jahren. Das neue Gesetz gilt nur für Spitzensportler und Profis. De Maizière betonte, Doping bei Amateuren sei falsch und gesundheitsschädlich, aber nicht strafbar. Darüber müsse gesellschaftlich diskutiert werden. Das Strafrecht wäre damit überfordert.
Wie wollen Sie denn in einem Marathonlauf in Berlin mit Zehntausenden von Teilnehmern das durchsetzen? Und ein Strafrecht, was sozusagen eine hohle Drohung ist, ist jedenfalls nicht besonders klug.
Gerichte und Staatsanwälte werden mit diesem neuen Gesetz ermächtigt, der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA personenbezogene Daten aus Strafverfahren von Amts wegen zu übermitteln. Datenschutzrechtlich ist das noch umstritten. Doch der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, sieht darin auch eine Chance.
Wenn also zusätzlicher Datenaustausch dazu führt, dass Hintermänner aufgedeckt werden, dass vielleicht am einen oder anderen Fall ein Sportler entdeckt wird, dann würden wir es aus Sicht des Sports absolut befürworten. Ob die Dinge dann verfassungsrechtlich haltbar sind, das müssen Juristen klären.
Und das wird in den kommenden Monaten auch geschehen. Wie bei neuen Gesetzen üblich, wird sich der Sportausschuss des Bundestages intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Zahlreiche Experten und Juristen der Sportverbände werden die Abgeordneten informieren und beraten, wo es möglicherweise noch offene Fragen zu klären gibt. Aber Justizminister Heiko Maas ist fest überzeugt.
Ich glaube, dieses Gesetz war überfällig und es wird jetzt auch kommen.
Im Frühjahr 2015 soll das erste deutsche Anti-Doping-Gesetz dann in Kraft treten.
Ja, das Anti-Doping-Gesetz soll im Frühjahr in Kraft treten. Und dann, was kann es wirklich erreichen? Wird es Sportler tatsächlich vom Doping abhalten, wenn ihnen nun Haftstrafen drohen? Sebastian Krause kommentiert.
Das neue Gesetz der Bundesregierung ist zweifellos ein wichtiger und großer Schritt im Kampf gegen Doping. Es wird den Staatsanwälten die Möglichkeit geben, besser ermitteln und mehr Doper überführen zu können. Und das ist längst überfällig. Denn der Sport bekommt das Dopingproblem selbst nicht in den Griff. Anonyme Befragungen unter Athleten haben ergeben, dass viel mehr Sportler dopen, als tatsächlich erwischt werden. Es gibt immer noch Substanzen und Methoden, die bei den Dopingkontrollen nicht nachweisbar sind. Und trotzdem hat sich der deutsche Sport, angeführt vom Dachverband DUSB, bisher immer gegen schärfere Gesetze gewehrt, weil er die Kontrolle über seine Athleten nicht verlieren will. Der Sport hat Angst vor den Negativschlagzeilen, wenn die Staatsanwälte im deutschen Lager Dopingstrukturen aufdecken sollten, von denen man lieber nichts wissen möchte. Das könnte jetzt passieren. Denn durch das neue Gesetz wird es den Ermittlern leichter fallen, bei einem Dopingverdacht Hausdurchsuchungen einzuleiten, die Computer und E-Mails von Athleten auszuwerten, um an die Hintermänner zu kommen. Und auch jetzt äußert der Sport wieder seine Bedenken. Der USB-Generaldirektor Michael Vesper kritisiert den Entwurf, weil es in Zukunft bei Dopingfällen zu zwei parallel laufenden Verfahren kommen werde. Einmal auf der sportrechtlichen Ebene und einmal auf der strafrechtlichen. Und dann könnte es vorkommen, dass ein Sportler vom Sportgericht zu einer Dopingsperre verurteilt wird, vor dem staatlichen Gericht aber einen Freispruch erreicht, weil dort die Unschuldsvermutung gilt. Zwei unterschiedliche Urteile, ein Chaos, Schadensersatzklagen für die Sportverbände und der Anti-Doping-Kampf würde nicht erleichtert, sondern nur komplizierter gemacht. Die Bedenken sind berechtigt. Und auch in einem anderen Punkt erscheint der Entwurf nicht zu Ende gedacht. Denn es fehlt eine Kronzeugenregelung. Um aber in die abgeschotteten Systeme und Netzwerke des Dopings vorzudringen, können Aussagen von Kronzeugen extrem hilfreich sein. Diese Möglichkeit wurde den Staatsanwälten genommen. Trotzdem wird das neue Gesetz Wirkung zeigen. Profisportler, die dopen und sich im Wettkampf dadurch einen Vorteil verschaffen wollen, drohen dann Gefängnisstrafen. Das hört sich zwar brutal an, für einige Athleten könnte es aber auch genau die Abschreckung sein, die es braucht, damit sie die Finger von den Dopingmitteln lassen. Aber wenn die Politik jetzt schon hart durchgreift und den Sportler, das schwächste Glied in der Kette, in den Fokus rückt, darf auch von ihr ein anderes Verhalten verlangt werden. Die Forderungen der Politiker nach sportlichem Erfolg und Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen müssen runtergeschraubt werden. Denn durch die hohen Erwartungen entsteht erst der Druck, der die Sportler dann zu verbotenen Substanzen greifen lässt.
Sebastian Krause kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Grünen müssen sich nun erneut mit ihrer Vergangenheit befassen und die liegt in den 70er und 80er Jahren, als die Grüne Bewegung sich gründete. Damals haben nicht wenige Grüne gefordert, sexuelle Beziehungen zu Kindern zu legalisieren. Und diese Forderung stand auch in diversen Parteiprogrammen. Das wurde im vergangenen Jahr bekannt. Ein Forscher sollte dann die Zusammenhänge aufklären. Nun hat er seinen Bericht vorgelegt. Bettina Nutz berichtet.
Am Anfang stand die Entschuldigung. Nicht das erste Mal und auch dieses Mal war zu spüren, wie schwierig und ernst das Thema für die Grünen immer noch ist. Gezielt wandte sich die Vorsitzende Simone Peter deswegen als erstes an die Opfer von sexueller Gewalt.
Für uns steht fest, die damals gefassten Beschlüsse waren nicht akzeptabel. Bündnis 90, die Grünen, distanzieren sich in aller Entschiedenheit von diesen Forderungen, die damals erhoben wurden.
Seit dem letzten Wahlkampf mussten sich die Grünen der Debatte stellen, dass vor 30 Jahren in einem Wahlprogramm der Göttinger Grünen die Forderung enthalten war, gewaltfreie sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern nicht mehr unter Strafe zu stellen. Vor mehr als einem Jahr beauftragte die Partei das Göttinger Institut für Demokratieforschung, herauszufinden, wie es dazu kommen konnte. Für Franz Walter, Leiter des Instituts, keine leichte Aufgabe.
In den frühen 80er Jahren ist es ja natürlich eine junge Partei gewesen. Da gibt es kein zentrales Parteiarchiv bei den Etablierten, sondern irgendwo ist ein Aktivist in irgendwelchen größeren Städten, der hat das möglicherweise gesammelt, möglicherweise lebt er nicht mehr, möglicherweise ist es jemand, der nicht mehr bei den Grünen ist.
Auf über 300 Seiten fällt Walter dann ein eindeutiges Urteil. Parteientscheidungen zum Thema Pädophilie wurden sowohl auf grüner Bundesebene als auch auf Landes- und Kommunalebene gefällt. Die Ideen seien auch getragen worden von Aktivisten, die sich in der Partei für Kinderrechte stark machten und sexuelle Kontakte mit kindlicher Gleichberechtigung gleichsetzten. Gutachter Walter machte allerdings deutlich, dass diese Debatten auch gesamtgesellschaftlich gesehen werden müssten, in einem Klima entstanden seien, in dem Linksliberalismus immer gleich als etwas Positives gesehen wurde.
Es ist eine, wie ich finde, eine wirkliche Achillesferse des Linksliberalismus.
Soweit Professor Walter. Und Parteichefin Simone Peter stellt klar, die Grünen hätten sich viel früher mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen müssen. Eine Aufarbeitung innerhalb der Partei hat bereits begonnen, aber die Ergebnisse der Studie und die Lehren daraus würden auch auf dem nächste Woche stattfindenden Bundesparteitag diskutiert.
Wir bedauern zutiefst, dass Täter unsere Beschlüsse als Legitimation ihrer Taten empfunden haben können. Dafür tragen wir als Partei eine historische und auch eine moralische Verantwortung, der wir uns stellen müssen und der wir uns auch ganz bewusst stellen wollen.
Dazu gehört auch, dass die Partei eine Hotline für Betroffene geschaltet hat. Dort, so erklärt Peter, hätten sich bislang 4 Personen gemeldet. Eine unmittelbare Verbindung zur Partei sei bislang nicht erkennbar.
Aus Berlin war das Bettina Nutz. In Peking ist der APEC-Gipfel vorbei. Er endete mit einem bemerkenswerten Ergebnis, jedenfalls auf den ersten Blick bemerkenswert, denn die USA und China wollen gegen den Klimawandel vorgehen, gemeinsam. Aus Peking, Ruth Kirchner.
China und die USA galten bislang als Bremser bei den internationalen Klimaschutzverhandlungen. Doch jetzt wollen sie gemeinsam neuen Schwung in die Diskussion bringen. Als Barack Obama und Xi Jinping im reich verzierten Westsaal der großen Halle des Volkes ihre Klimainitiative verkündeten, sprach der US-Präsident von nicht weniger als einer historischen Übereinkunft.
As the world's two largest economies, energy consumers,
als die größten Volkswirtschaften der Welt, die größten Energieverbraucher und als die größten Produzenten von Treibhausgasen tragen wir eine besondere Verantwortung und müssen den globalen Kampf gegen den Klimawandel anführen. Diese Vereinbarung ist ein Meilenstein in den Beziehungen zwischen den USA und China und zeigt, was möglich ist, wenn beide Länder bei einer drängenden globalen Herausforderung zusammenarbeiten. Die USA wollen ihren Ausstoß von Treibhausgasen bis 2025 deutlich stärker reduzieren als bisher geplant, nämlich um mehr als ein Viertel im Vergleich mit dem Niveau von 2005.
This is an ambitious goal, but it is an achievable.
Das ist ein ehrgeiziges, aber erreichbares Ziel. Es verdoppelt das Tempo, mit dem wir die CO2-Verschmutzung in den USA reduzieren und führt uns auf den richtigen Weg zu den tiefen Emissionseinschnitten, die nach Ansicht der Wissenschaft notwendig sind, um die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. China verpflichtete sich nicht direkt zu einer Reduzierung seiner CO2-Emissionen. Aber erstmals stellt Peking in Aussicht, dass die Treibhausgase im Jahr 2030 ihren Höchststand erreichen und dann abnehmen könnten. Das ist ein Fortschritt, denn bislang hatte die Volksrepublik sich unter Verweis auf ihren Nachholbedarf bei der Industrialisierung geweigert, einen Zeitrahmen zu nennen. Außerdem soll der Anteil nicht fossiler Energieträger bis 2030 auf 20% erhöht werden. Bislang hatte China 15% bis 2020 angepeilt. Mit den neuen Zielen sollen die schleppenden Verhandlungen für ein neues Klimaschutzabkommen neue Impulse bekommen, sagte Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Beide Länder seien entschlossen, dazu beizutragen, dass die internationalen Klimaschutzverhandlungen vorankommen und wie geplant bis zur Konferenz in Paris Ende 2015 ein Abkommen ausgehandelt werden kann. Umweltschutzorganisationen werteten die Ankündigungen von Xi und Obama als Schritt in die richtige Richtung. Li Shuo, Klimaschutzexperte bei Greenpeace, sagte, beide Länder könnten aber noch deutlich mehr tun. Wir denken, die Ankündigungen von heute sollten der Anfang sein, nicht das Maximum der neuen Aktivitäten, eher der Startpunkt. Beide Länder sollten mehr tun. Der Emissionshöchststand in China könnte auf jeden Fall früher als 2030 erreicht werden. Trotzdem, sagt auch Greenpeace-Mann Li, sei es wichtig, dass die beiden größten Klimasünder jetzt zusammenarbeiten und gemeinsam gegen den Klimawandel vorgehen.
Seit 10 Jahren fliegt Rosetta durch den Weltraum. Mit an Bord der Sonde ein kleines Labor namens Philae. Und das sollte heute auf einem Kometen aufsetzen, zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt. Ein schwieriges Manöver und von großer Bedeutung, nicht nur für die ESA, die Europäische Weltraumagentur. Ich bin nun verbunden mit meinem Kollegen Michael Obermeier. Er ist für uns im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Ja, das Manöver ist geglückt. Wie groß ist die Erleichterung bei den Anwesenden?
Ja, das kann man sich vorstellen, dass sie natürlich sehr, sehr groß ist. Denn es ist das allererste Mal eben in der Geschichte der Raumfahrt, dass sowas überhaupt geglückt ist, dass man sowas überhaupt versucht hat. Naja, und um 17.03 Uhr war es dann soweit, man konnte seriöse und eigentlich normalerweise sehr trockene und sachliche Wissenschaftler, denen konnte man dabei zusehen, wie sie sich vor Jubel in den Armen lagen und sich wirklich gefreut haben. Die ganze Anspannung ist sichtlich abgefallen. Aber jetzt sitzen sie schon wieder vor ihren Kontrollpanelen und sammeln die ersten Daten. Und es gab tatsächlich auch eine kleine Schwierigkeit, nämlich die Ankerharpunen, die eigentlich dazu da sind, um viele wirklich auf dem Kometen festzuzurren. Die haben offenbar nicht ausgelöst. Man befindet sich im Moment in einem kleinen Schwebezustand, ist Philae sicher gelandet, steht Philae sicher auf dem Boden oder nicht? Und da erwartet man jetzt mit Hochdruck die neuesten Daten von Philae, um da einfach ein bisschen mehr Sicherheit zu haben.
Ja, also vorausgesetzt, das hat jetzt alles so richtig geklappt. Was soll denn das Minilabor auf dem Kometen Tschuri eigentlich machen?
Es ist natürlich leicht nachzuvollziehen, dass es ein Unterschied ist, ob man aus der Entfernung die Oberfläche und die Atmosphäre, hier spricht man natürlich von keiner Atmosphäre, dafür ist der Komet viel zu klein, also die Oberfläche analysiert oder ob man eine Oberfläche direkt im wahrsten Sinne des Wortes anfassen kann, denn das wird Philae machen. Es soll Gesteinsproben nehmen, es soll die Oberfläche analysieren und das sind alles Daten, von denen man dann hofft, Erkenntnis zu gewinnen aus dem Ursprung des Universums, aus dem Ursprung vielleicht sogar des Lebens, denn Kometen gelten als kosmische Kleider, als kosmische Kühltruhen und da sind natürlich dann vielleicht Dinge vorhanden, die seit der Entstehung des Universums sich bisher nie mehr verändert haben.
Herr Obermeier, ganz kurz noch, würden Sie sagen, heute wurde Weltraumgeschichte geschrieben?
Das kann man ganz sicher sagen. Also Weltraumgeschichte ist geschrieben worden, denn Philae ist auf alle Fälle gelandet. Und das ist noch niemals passiert. Und dabei gewesen zu sein, das ist schon ein ganz schönes Gefühl, was auch wirklich auch einer Reporterseele ein bisschen Aufregung abverlangt.
Erfolgreich gelandet und jetzt können sich alle wieder entspannen, hoffen wir, ist das kleine Labor Philae von der Weltraumsonde Rosetta auf dem Kometen. Und für uns berichtet aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln hat der Kollege Michael Obermeier. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat auf ihrer Synode in Dresden neuen Schwung bekommen und das liegt vor allem an einem Mann, an dem neuen Vorsitzenden Heinrich Bedford Strohm. Nun geht die Synode in Dresden zu Ende. Unser Kollege Wolfram Nagel mit einer Bilanz.
Heute Abend wird der neue EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strohm im Abschlussgottesdienst der Synode in der Dresdner Frauenkirche eingesegnet. Der 54 Jahre alte bayerische Landesbischof wurde gestern gleich im ersten Wahlgang mit überwältigender Mehrheit in das Spitzenamt der evangelischen Kirche gewählt.
Aus persönlicher Sicht kann ich sagen, es war eine ausgezeichnete Wahl. Ein sehr fundierter Theologe. Er hat im Grunde genommen alles, was man braucht, um diesen schwierigen Posten auszufüllen.
Ich finde das eine gute synodale Entscheidung. Ich finde gut, dass wir uns auf einen Aufbruch gemacht haben und jetzt sozusagen nochmal durchstarten. Selbst wenn es jetzt ein Jahr ist, bis die neue Synode zusammengesetzt ist, aber ich finde es ein gutes Signal, dass wir auch unterwegs sind.
Für Synodale wie Renate Holznagel aus Demmin in Mecklenburg-Vorpommern ist dieses Votum für Bedford Strohm auch ein deutliches Zeichen der Geschlossenheit der evangelischen Kirche.
Naja, in den Medien ist es ja so ein bisschen dargestellt worden, dass er die Kirche jetzt so aus der Krise ziehen wird. Ich denke, das ist nicht so ganz das gewesen, was ich jetzt mittragen kann. Ich denke, dass doch eine ganze Menge neue Impulse durch ihn zu erwarten sind.
Die Dresdner Frauenkirche, Ort des Abschlussgottesdienstes, ist ein Symbol für Frieden, Versöhnung und Gewaltlosigkeit. Doch was das angesichts des IS-Terrors im Irak und in Syrien bedeutet, dazu gibt es auch innerhalb der evangelischen Kirche unterschiedliche Positionen. So setzt sich der neue Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strohm für Waffenlieferungen an die kurdischen Peschmerga-Kämpfer ein, als letzte Möglichkeit, Menschen vor Völkermord zu schützen. Für Abgeordnete wie Horst Gorski aus Hamburg ist wichtig, dass auch pazifistische Grundüberzeugungen in die Abschlusspapiere der Synode aufgenommen werden.
Mir ist auf dieser Tagung sehr deutlich geworden, wie wir uns darüber wieder neu verständigen müssen, weil ich bei etlichen Mitsynodalen erlebt habe, dass unter diesem enormen Eindruck der Gewalt zunächst mal einfach so ein moralischer Druck entsteht, zu sagen, es ist doch alternativlos, Waffen zu schicken.
Hauptthema der Synode ist die Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft. Auch die Kirche möchte in der vernetzten Welt von Facebook und Twitter ankommen. Für Horst Klappe aus Walsrode, aus der hannoverschen Landeskirche, ein sehr wichtiges Thema.
Wie das Thema dieser Synode ja auch sagt, digitale Gesellschaft, die Gesellschaft wandelt sich sehr stark. Und die Kirche steht da vor großen Herausforderungen. Wir wissen, dass wir die jungen Leute mehr und mehr verlieren. Wir haben zwar einen relativ guten Stamm an treuen Kirchenmitgliedern, aber das wird nicht reichen, um in Zukunft die Aufgaben zu erfüllen, die diese große Kirche, immer noch sehr große Kirche, hier anbietet.
Jetzt drohen die Hoffnungen der evangelischen Kirche auf dem neuen Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford Strohm. Er gilt als entscheidungsstark und gestaltungsfreudig. Ihm wird zugetraut, die evangelische Kirche öffentlichkeitswirksam in die Zukunft zu führen.
Und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.